SRF 3.
Wie gefährlich ist die Lage zwischen den USA und Iran? Offenbar haben die USA im letzten Moment einen Raketenangriff gestoppt. Was nützt die Formel E im Alltag? Sie rast dieses Wochenende durch Bern und will die Entwicklung von Elektroautos voranbringen. Was tun, wenn Klimawandel und Kriege zusammenfallen? Die humanitäre Hilfe müsse sich daran anpassen, heißt es beim IKRK. Das ist Info 3 am Freitagmittag. Am Mikrofon ist Pascal Schmitz. Eine abgeschossene Drohne macht im Moment die Welt nervös. Das US-Objekt wurde offenbar im Golf von Oman von Iran vom Himmel geholt. Und das wollte US-Präsident Donald Trump nicht auf sich sitzen lassen, schreibt mindestens die New York Times. Ein Vergeltungsangriff sei geplant gewesen. Die Flugzeuge schon in der Luft, Schiffe in Position. Im letzten Moment dann sei der Angriff abgeblasen worden. Ob das alles stimmt, ist nicht gesichert. Eine offizielle Stellungnahme gibt es bisher nicht. Und doch stellt sich die Frage, eskaliert da gerade die Lage zwischen den USA und Iran? Die Frage geht an Fredrik Steiger, unseren Experten für Sicherheitspolitik. Ja, was hinterlässt diese Episode für einen Eindruck? Auf welcher Eskalationsstufe bewegen wir uns da?
Was die politischen Spannungen betrifft, so bewegen wir uns bereits auf einer sehr hohen Eskalationsstufe. Die Nerven liegen vielerorts blank. Militärisch gesehen hingegen sind wir erst in einer Phase von sehr begrenzten Angriffen. Dazu gehört auch der jüngste Drohnenabschuss. Es gab Angriffe auf Schiffe. Auf der anderen Seite haben die Amerikaner ihre Truppen aufgestockt, Flugzeugträger in die Region beordert. Es ist so ein bisschen der Eindruck, wie du mir, so ich dir. Das ist das Prinzip, nach dem gehandelt wird. Klar ist aber, dass jede dieser Aktionen und Gegenaktionen die Spannungen weiter erhöht und damit natürlich auch die Kriegsgefahr, auch wenn man zurzeit noch davon ausgehen kann, dass weder Teheran noch Washington wirklich ein Interesse an einem solchen offenen Krieg haben.
Die USA planten laut dem Bericht der New York Times, Radaranlagen oder Raketenrampen zu beschießen. Das kann man wohl am besten so als Nadelstiche bezeichnen. Jetzt der Weg zu einem ausgewachsenen Krieg, wie weit wäre der noch?
Ich denke, der ist schon noch ziemlich weit. Zum einen ist der iranischen Führung ganz klar bewusst, wie stark sie militärisch unterlegen wären, dass sie letztlich militärisch in einem direkten Schlagabtausch mit den Vereinigten Staaten keine Chance hätten. In den Vereinigten Staaten ist es so, dass es durchaus wichtige Vertreter gibt, Sicherheitsberater John Bolton zum Beispiel, die einen Regimewechsel in Teheran auch mit militärischen Mitteln herbeiführen möchten. Die Militärs sind aber die, die ganz, ganz stark auf der Bremse stehen, also das Pentagon. Und was die USA betrifft, wenn man das Regime in Teheran stürzen möchte, dann würden mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit Luft- und Raketenangriffe auf die Hauptstadt nicht ausreichen. Man müsste einen großen Krieg planen, wie man ihn seinerzeit auch geplant und durchgeführt hat beim Sturz von Diktator Saddam Hussein im Irak. Und so ein Krieg muss vorbereitet sein. Es bräuchte Zehntausende, vielleicht sogar über 100'000 Soldaten, die müssten in die Region gebracht werden. Von solchen Vorbereitungen ist in den Vereinigten Staaten aber bisher überhaupt nichts zu sehen. Sie ließen sich aber in einer Demokratie wie den USA ganz bestimmt nicht geheim halten.
Das waren Einschätzungen live im Studio von Fredrik Steiger. Vielen Dank. Und wir bleiben gleich beim Thema, wechseln zu Dominik Rolli in die Nachrichtenredaktion nebenan. Die Spannungen zwischen Iran und den USA haben Auswirkungen auf den Flugverkehr.
Mehrere Fluggesellschaften teilen mit, sie würden den Luftraum über der Straße von Hormus und dem Golf von Oman bis auf Weiteres nicht mehr überfliegen. Dazu gehören etwa die British Airways, die australische Qantas, Malaysia Airlines, KLM und Singapore Airlines sowie alle US-amerikanischen Fluggesellschaften. Ein Lufthansa-Sprecher erklärte, man überfliege Teile des Iran schon länger nicht mehr, dieses Sperrgebiet sei nun erweitert worden. Vor der Südküste von Finnland hat sich ein Ölteppich gebildet. Einsatzkräfte des finnischen Grenzschutzes und der Marine versuchen derzeit, das ausgelaufene Öl aufzufangen. Schätzungsweise könnte es sich um bis zu 39'000 Liter handeln. Mögliche Auswirkungen auf die Umwelt in der Region sind noch unklar. Mithilfe von Proben wollen die finnischen Behörden herausfinden, von welchem Schiff das Öl stammt.
Mittag. Mit 240 Brettern die Formel E-Boliden morgen durch Bern. Das Rennen, das scheidet naturgemäß die Geister, für Anwohnerinnen und Anwohner nicht gerade angenehm. Fans freuen sich auf der anderen Seite auf einen spannenden Nachmittag. Wie auch immer man darüber denkt, die Formel E hat nicht nur Unterhaltung zum Ziel. Sie soll die Entwicklung von Elektroautos im Alltag voranbringen. Doch wie soll das genau gehen? Samuel Emch hat es sich erklären lassen.
Es wird geschraubt, justiert und auf Hochglanz poliert. In einer großen Halle reihen sich die Formel-E-Teams aneinander. Mechaniker bereiten die Elektroboliden für das morgige Rennen vor. Auch beim indischen Autohersteller Mahindra. Dieser ist seit Beginn der Elektrorennserie vor 5 Jahren dabei. 5 Jahre, in denen Erkenntnisse aus dem Rennsport bereits in die Serienproduktion von Elektroautos geflossen seien, sagt Dilbak Gill, Chef des Mahindra Rennstalls. Ein großer Teil des Antriebs der Mahindra Elektrofahrzeuge habe von den Rennautos profitiert. Motor, Getriebe, Wechselrichter, Federung und die Softwaresteuerung. Es ist also ein Großteil der Elemente, die das Fahrzeug bewegen, die aus dem Rennteam kommen. Auch das Laden der Batterie, das gehe heute in der Formel E schon doppelt so schnell und werde noch schneller, verspricht Rennstallmanager Gill.
So I think in the next 6 years we literally will charge a battery for usage the same time it takes today to fill a petrol tank with petrol, which is around 4.5 minutes.
In den nächsten 6 Jahren werden wir eine Elektroautobatterie so schnell laden können, wie wir heute einen Benzintank füllen, also etwa in 4,5 Minuten. Das tönt nach großen Versprechen. Aber wie stark kann der Rennsport die Entwicklung von Elektroautos wirklich voranbringen? Bernhard Gerster, Leiter der Abteilung für Automobilmechanik an der Berner Fachhochschule, sagt:
Weil sowohl die Großserie wie auch die Rennfahrzeuge auf einem ähnlichen Stand sind, was die Technologie anbetrifft, kann man da sehr gute Synergien erzielen.
Beim Rennauto wie beim Elektroauto habe man dieselben Ziele.
Insbesondere geht es natürlich um Reichweiten, um Batterieeffizienz, um Antriebseffizienz.
Ein Technologietransfer von der Rennstrecke auf die Straße sei beim Elektroauto also möglich. Für den Forscher ist aber auch klar, die Formel E ist im Kern vor allem Marketing. Das bestätigt auch Rennstallmanager Gill von Mahindra.
At Mahindra, I think it's 50-50. And that's exactly how my budget is divided.
Bei Mahindra ist es 50-50, so ist auch mein Budget. Die Hälfte kommt von der Autoentwicklung, die andere von der Marketingabteilung. So sehen wir es bei Mahindra.
That's how we take it.
Wenn morgen also die Elektrorennboliden am Berner Bärengraben vorbeidüsen, ist das sowohl Forschung wie auch Werbung für den Umbruch in der Automobilindustrie.
Info 3 Mittag.
Themenwechsel. Am Anfang des Syrien-Konflikts steht eine Dürre. Extreme Klimaereignisse können Konflikte anheizen. Und wenn Klimawandel und Kriege zusammenfallen, leidet die Bevölkerung gleich doppelt und oft auch noch lange nach dem Krieg. Das spielt auch für die humanitäre Hilfe eine Rolle. Wie sie sich anpassen muss, darüber macht sich das IKRK in diesem Jahr Gedanken, zum Beispiel im Nahen Osten. Aus der jordanischen Hauptstadt Amman berichtet Susanne Brunner.
In Kriegsgebieten denkt kein Mensch an den Klimawandel, könnte man meinen. Aber Menschen leiden doppelt, wenn jahrelange Kriege und Klimawandel aufeinandertreffen. Hugo Slim, Chef des politischen Stabs des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, erklärt:
We're finding that in those conflict countries like Yemen, Iraq, Syria.
In Jemen, Irak und Syrien finden viele Menschen keine Lebensgrundlage mehr. Bomben haben die gesamte Infrastruktur zerstört. Und wenn nun noch Dürren oder Überschwemmungen dazukommen, wird es noch schwieriger, sagt er.
And we're also seeing those other climate pressures really doubling up on people and so making life extremely difficult.
Die Menschen flüchten, nicht nur vor Krieg, sondern auch, weil extreme Klimaereignisse die Landwirtschaft zerstören.
I mean, one of the most difficult things for this country is that you're having rapid, unplanned urbanization.
Wenn nichts mehr wächst, ziehen ganze Dörfer in die Städte. Schneller Bevölkerungszuwachs führt zu planloser Stadtentwicklung, sagt Hugo Slim vom IKRK, wie in der jordanischen Hauptstadt Amman. Vor nicht einmal 100 Jahren lebten hier 5.000 Menschen. Heute sind es über 4 Millionen. Die Kriege in der Umgebung haben Hunderttausende von Flüchtlingen nach Amman getrieben. So schnelles Bevölkerungswachstum ist kaum zu bewältigen und stellt die humanitäre Hilfe vor große Herausforderungen.
That means we have to get much better at working in cities, making cities places where new populations can still reach services.
Einerseits dafür sorgen, dass Zehntausende Neuzuzüger in einer Stadt schnell Zugang zu Wasser, Strom, Wohnraum, medizinischer Versorgung und Schulen bekommen. Auch damit es dort nicht zu Konflikten kommt, die zu Kriegen eskalieren könnten. Andererseits die Landflucht verhindern, mit neuen, klimaresistenteren Anbaumethoden zum Beispiel. Aufgaben, die weit komplexer sind als herkömmliche Nothilfe. Das IKRK führt in diesem Jahr 6 sogenannte Gespräche am runden Tisch durch. Gespräche mit Fachleuten in Regionen, die unter langjährigen Kriegen und Klimawandel leiden. Für Hugo Slim, der die Gespräche leitet, ist nach den ersten 4 Gesprächsrunden in Afrika und dem Nahen Osten klar, Klimawandel in Kriegsgebieten fordert Anpassungen bei der humanitären Hilfe und ein Umdenken bei allen, die Klimamaßnahmen finanzieren.
How can we encourage them to pull some of this money towards populations in the Middle East?
Wir müssen sie überzeugen, dass sie auch im kriegsversehrten Nahen Osten in Klimamaßnahmen investieren, sagt er.
Fragile politics and conflict for 10, 15, 20 years.
Bis Ende Jahr gibt sich das IKRK Zeit, um eine neue Strategie für Hilfe in Kriegsgebieten in Zeiten des Klimawandels zu finden.
Nun nochmals zu Dominik Rolli. National- und Ständerat haben ihre Sommersession beendet.
In den Schlussabstimmungen wurden 21 Vorlagen verabschiedet. Dazu gehören zum Beispiel ein neues Gesetz über den Finanzausgleich, das die Geberkantone etwas entlastet. Genehmigt wurden auch die Programme für den Ausbau der Verkehrsnetze. Für die Bahnen stehen 12,9 Milliarden Franken zur Verfügung, für die Autobahnen 13,8 Milliarden. Über Altendorf im Kanton Schwyz sind kürzlich 2 FH-18-Flugzeuge und ein einmotoriges Leichtflugzeug beinahe kollidiert. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle SUST hat dazu eine Untersuchung eröffnet. Das Leichtflugzeug der Ausserschweizer Fluggemeinschaft Wangen war am 15. Mai auf einem Schulungsflug unterwegs. Die beiden Jets der Luftwaffe befanden sich in einem Verbandsflug. Eine Meldung vom Fußball: Beim FC Basel wird Ruedi Zbinden neuer Sportdirektor. Er war bisher Chefscout bei den Baslern. Zbinden übernimmt damit die Nachfolge von Marco Streller, der vor einer Woche zurückgetreten war. Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.948 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.1103 gehandelt, der Dollar zu 98,27 Rappen. Das Wetter: Heute Sonne, Wolken, Schauer und Gewitter, morgen weitere Regengüsse und Gewitter bei 23 Grad im Norden und 25 Grad im Süden.
Das war Info 3, das Team hinter der Sendung heute, Thomas Fuchs und Pascal Schmitz. Bis später.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.